Ja, hallo Herr Echle. Sie haben mit 15 Jahren die Ausbildung zum Koch angefangen und dann fast 10 Jahre auch in diesem Beruf gearbeitet. Wie lief das dann mit dem Umschwung? Kam das ganz spontan oder ist die Idee, Förster zu werden, bereits lange am Brodeln gewesen, während Sie noch vor den Herdplatten standen?
Na, nein, also wenn ich ehrlich bin, ich wusste gar nie richtig als Jugendlicher oder Kind, was eigentlich so ein Förster in Wirklichkeit macht. Also ich bin da völlig fremd oder es war mir völlig fremd. Und ich bin als Gastronomenkind aufgewachsen und im Prinzip so erzogen worden, dass ich mal das heimische Gasthaus übernehmen sollte. So war das vielleicht auch eine logische Folgerung, dass ich den Beruf Koch eingeschlagen habe und eher als Zufall habe ich dann umgesattelt und habe Forstwirtschaft studiert.
Okay, und jetzt sind Sie ja bereits mehr als 10 Jahre Revierleiter des städtischen Forstamts Freiburg im Revier Günterstal. Ist das von der Fotografie strikt getrennt oder haben Sie da auch manchmal den Fotoapparat dabei?
Also ich versuche das eigentlich strikt zu trennen. Das eine ist Beruf und das andere ist Hobby. Aber es gibt durchaus auch, ja, auch mal Verschneidungen, wenn ich fotografiere für die Stadt Freiburg, beispielsweise am Mundenhof, oder auch mal für bestimmte Projekte im Wald. Aber ich habe sicherlich die angenehme Situation, dass wenn mal die Witterungsbedingungen ideal sind, dass ich mal anrufen kann und sage, heute mache ich mir einen freien Tag, wenn das der Terminkalender zulässt, und nehme den Foto mit.
Okay, ja, das ist ja auch nicht so ein kleiner Knipser, sondern eine große Ausrüstung, denke ich mal. Zum Kauf solch einer professionellen Ausrüstung hat sie ja 1999, glaube ich, ihre Frau motiviert, habe ich gelesen. Was hat sie denn da gesagt? Schatz, du brauchst jetzt mal eine ordentliche Kamera oder wie lief das?
Nein, ich habe mich im Naturschutz sehr intensiv beschäftigt mit Fledermäusen und musste Vorträge halten, warum man Schutzmaßnahmen für die Tiere machen sollte. Und ich habe mir immer Bildmaterial von Biologen ausgeliehen. Das war immer sehr umständlich, das Bildmaterial zu holen, wieder zurückzubringen, den Vortrag, der vielleicht hier vorbereitet war, auf mich umzubauen. Und Fotografie hat mich schon von Kindesbeinen an beschäftigt, aber nie Tierfotografie. Und haben wir da praktisch öfters diskutiert und ein Freund von mir, ein Berufsfotograf, dem hat sie mal meine alten Bilder gezeigt und die Antwort war, dem kannst du ein Fotoapparat kaufen und das hat meine Frau dann letztlich umgesetzt.
Okay, Sie haben ja gerade schon die Fledermaus angesprochen, Sie sind ja mehrfach ausgezeichneter Naturfotograf, 2003 zum Beispiel zum Naturfotografen des Jahres gewählt und dann der Wildlife Photographer of the Year. Das ist ein Wettbewerb, den Sie so als Art Weltmeisterschaft für Naturfotografen bezeichnet haben. Und 2006 haben Sie da mit einem Bild den zweiten Platz erreicht. Das Bild zeigt eine fliegende Fledermaus im Kuhstall und sozusagen damit die Vize-Weltmeisterschaft gewonnen. An diesem Bild sieht man aber auch, glaube ich, wie geduldig man manchmal sein muss, oder?
Ja, also tatsächlich, also einerseits diese Vize-Weltmeisterschaft, das darf man nicht so ganz ernst nehmen. Da ist viel Glückssache dabei und es gibt auch mehrere zweiten Plätze in verschiedenen Kategorien, so dass man das auch abwerten kann. Aber nichtsdestotrotz war ich da auch sehr stolz auf diese Auszeichnung. Ja, man muss, glaube ich, eine gewisse Form von Verrücktheit mitbringen. Das heißt, da immer wieder hingehen, immer wieder das probieren. Und ich meine das gar nicht unbedingt nur im negativen Sinne, aber wenn jemand in seinem Fach sehr gut sein will, dann muss er eine gewisse Magge mitbringen. Also, dass man immer wieder versucht zu trainieren und im Sport beispielsweise, um Höchstleistungen zu bringen und in der Fotografie genauso und das heißt Zeit mitbringen.
Ich habe viele Bilder gesehen oder natürlich die auf Ihrer Homepage auch sind, durfte ich sehen. Etwas ganz Besonderes fand ich da die Aufnahme, die den Titel Fuchskuss trägt. Vielleicht können Sie ja mal ganz kurz, das ist ja eine längere Geschichte mit der Sophie, dem Fuchs, aber vielleicht ganz kurz zur Erstehung dieses Bildes etwas sagen.
Ja. Hey, ja, also da hat es zwei Komponenten gebraucht. Einmal die Wissenschaftlerin und Freundin Anna Rummel, die mit mir zusammen dieses Fuchsprojekt gemacht hat. und zum anderen eben die Füchsin. Man hat das Vertrauen der Füchsin bekommen und die Anna Rummel, die war, wie soll ich sagen, sie hat immer von der Zicke Sophie gesprochen und bei mir war es eher eine Liebesbeziehung. Sprich, die Anna Rummel, die, wenn die mal mit auch Futter angekommen ist, man zieht zurück, dann schnappt der Fuchs und sind öfters mal blutige Finger dabei, okay, sich zugezogen. Und ich habe sie jetzt überredet, im Prinzip ihre Nase zur Verfügung zu stellen. Und das war tatsächlich eine längere Überredensgeschichte. Ich habe ihr immer zweimal zugeredet, das ist kein Problem. Ihr wird nichts passieren, aber umgekehrt, es war auch nicht meine Nase.
Ja, also nur ganz kurz zu die Zuhörer.
Und dann haben wir das Ganze letztlich präpariert mit Mayonnaise. Im Prinzip bin ich auf die Idee gekommen, als ich mal ein Bild mit einem Gartenzwerg gemacht habe. Und das hat mir sehr viel Mühe gekostet, diesen Fuchs an den Gartenzwerg zu gewöhnen. Und ich habe mir gedacht, die Anna mit ihrer Nase, das müsste schneller funktionieren. Und das war tatsächlich auch so.
Ganz kurz für die Zuhörer. Also auf diesem Bild sieht man die Anna mit der Füchsin Sophie quasi Auge in Auge. Und der Fuchs hat seine Schnauze dann direkt an der Nase. Ja, also das Monologa Festival hat sich zum größten Reportage-Festival Europas entwickelt und feiert dies Jahr 10-jähriges Jubiläum. Aber zum ersten Mal überhaupt gibt es einen Vortrag mit regionalem Bezug und das ist Ihrer, Herr Echle. Und der Titel Wildnis vor der Haustür ist ja schon aussagekräftig. Aber vielleicht können Sie ja noch kurz einen Vorgeschmack geben, was uns am 10. März erwartet. Welche Tiere werden wir zu sehen bekommen?
Okay. Also ich denke, Mundologia heißt ja auch Weltkenntnis und ich glaube, dass wir auch super schöne Mikrokosmen, kleine Welten haben, direkt vor der Haustür, die es wert sind zu zeigen. Und wir werden einen Ausflug machen in das Reich der Wildkatze, die bei uns die letzten 100 Jahre als ausgestorben galt und die auf einmal wieder auftaucht in unserer Region. Wir werden die wunderbare Geschichte von Sophie erleben. Und wir werden Menschen erleben, die in über 60 Meter Höhe in den Bäumen herumtouren, um dort die Zapfen zu ernten.
Das sieht man auch, weil das war jetzt hier noch eine Frage, was macht man mit Tannenzapfen? Eine ganz kurze Frage eigentlich.
Ja, zunächst einmal wissen die meisten Leute nicht, wenn sie einen Tannenzapfen finden, dass es ein Fichtenzapfen ist. Ja. Wenn man eine Tannenzapfenschlacht macht, spricht man immer vom Fichtenzapfen eigentlich, den man auf dem Boden findet. Die Tanne löst sich oben auf und die Zapfenernte, die ist deswegen notwendig, weil man an das Saatgut in den Zapfen ran möchte. Und das kann man nur machen, wenn die Frucht, also der Zapfen, sozusagen ausgereift ist, aber noch nicht getrocknet, sodass sich die Samen noch nicht in die Luft auflösen und letztlich durch den Wind weggetragen werden.